Über Nacht kann sich alles ändern. Dirigent Stefan Zeitz, vielen Dank. Vielen Dank. Ein fantastischer Chor mit über 100 Sängerinnen und Sängern. Leben mit Sehnsucht ist Spaß schon genug. Jetzt freuen wir uns auf ein kurzes Theaterstück mit Friedrich Schumacher und Carsten Engel.
Wurde auch Zeit.
Danke. So. Oh Mist, jetzt fällt wieder alles raus hier. So. Ach so. Die Zeitung, die ist halt auch nicht mehr wert.
Ey Mann, kennt ihr schon den? Was muss man bei einem Maler machen, der vom Gerüst gefallen ist? Weißt du nicht? Die Hände aus den Taschen ziehen, damit aussehen wie ein Arbeitsunfall. Ey gut Mann, aha!
Lass mich in Ruhe. Ich habe so einen Brummschädel.
Hast du wohl gestern zu tief ins Glas geschaut, was? Hast du keinen Hunger? Du kannst eine Stulle abhaben. Ist eh nur Käse drauf. Mag ich sowieso nicht. Und zu trinken habe ich dir auch noch was. Brennnesseltee. Meine Frau meint, das ist gut fürs Gehirn. Das fördert die Durchblutung. Bis jetzt merke ich noch nichts.
Ja, danke nur. Ich habe heute Morgen total vergessen, was einzupacken. Ich bin irgendwo total platt heute, so richtig alle.
Lass dich mal nicht so hängen, Mensch. Erst mal was essen und dann mit Vollgas.
Ach, von wegen Vollgas. Ich habe überhaupt keinen Bock auf die Arbeit, verstehst du? Keine Lust.
Ja Mensch, wir haben es aber eilig. Heute Abend muss das alles hier fertig sein. Und morgen müssen wir zu einem großen Haus in der Bahnhofstraße. Und nächste Woche zu dem großen Wohnblock in der Schlossallee. Wir haben jede Menge Arbeit.
Arbeit, Arbeit. Mich kotzt das alles an, verstehst du?
Ja Mensch, vielleicht lässt der Chef sogar eine Prämie springen. Ein paar Märsche extra. Oder zahlt uns ein Prämie aus, weißt du? Das wäre doch toll.
Immer nur maloren und schuften. Das bringt's nicht. Da bist du doch abends total platt, total alle.
Ja, wenn du abends müde bist, das ist doch völlig in Ordnung. Mensch, da siehst du wenigstens, was du geschafft hast und kannst stolz darauf sein. Ich hab was drauf. Ich kann was. Ich bin wer.
Ich will aber abends nicht müde sein. Da hole ich meine Harley raus und dann düse ich ab. Dann bin ich King of the Road. Und dann geht's ab in die Stadt. Und in der Innenstadt, in der Fußgängerzone, drehe ich da meine Anlage auf. Lou Bega mit Mambo Number 5. Das turnt die Frauen an.
Wenn der Chef mit dir zufrieden ist und sogar eine Mark mehr pro Stunde zahlt, über Tarif, wohlgemerkt, über Tarif. Da hast du doch viel mehr davon. Das bringt doch.
Wenn ich eine Tussi anbaggern kann und das Mädel mit mir eine Ausfahrt macht, ja, und hinterher mit der Braut noch in die Disco, das bringt's, das ist echt geil.
Wenn ich beim Chef wer bin, das ist mir wichtig, wenn der mit mir zur Kundschaft fährt und sagt, das ist der Herr Nägele, mein Vorarbeiter, unser bester Mann, mit ihm können Sie über alles sprechen und er wird Ihre Wünsche zu ihrer tollsten Zufriedenheit ausführen. Das ist doch toll.
Wenn meine Freunde sagen, das macht der Bodo, der kann das, das bringt Fun. Weißt du, wir sind eine echt coole Biker-Truppe und ich immer mit der Harley vorne weg. Das bringt's, da bin ich wer.
Aber, hör mal, der Chef, der hat letzte Woche zu mir gesagt, also weißt du, ich bin der Heini. Wir können doch ruhig du zueinander sagen. Und da macht es mir auch nicht mehr aus, ein paar Überstunden zu klotzen, weißt du?
Naja, aber was sagt denn deine Familie, wenn du so viel arbeitest?
Ach, die Kinder sind schon fast erwachsen. Die brauchen mich doch nur noch wegen der Knete. Als ich letzte Woche mal um 5 nach Hause kam, da sagt doch die Große gleich zu mir, hey Papa, was machst du schon zu Hause? Haben sie dich gefeuert? Und meine Frau, ja, die wundert sich, dass ich abends so still bin. Wo ich doch total ausgepowert und müde bin. Und hör mal, letzte Woche wollte sie mich sogar auf so einen Vortrag mitschleppen. Oh. Hat sie uns angemeldet. Thema, Männer lesen Zeitung.
Nicht so was Oberflächliches, sondern was Kästen.
Ich könnte es mir eigentlich auch heute nicht vorstellen.
Eine Familie,
der die Kinder sich freuen,
wenn ich mal normal nach Hause komme.
Und ich nicht jeden Abend bis 7 oder 7:30 arbeite. Ich frage mich manchmal schon, wo ist das, wenn mir das läuft? Kann das wirklich alles sein?
Also man muss dazugeben, selten hat man das Elend der Welt auf solche heitere Weise serviert bekommen, nicht?
Ja, eine ganze Trübsalpalette hier.
Aber was muss sein? Ich hatte einen Freund, der hatte etwas eine Form von etwas schwarzem und herben Humor und dessen Standardspruch war, Spaß muss sein, auch auf der Beerdigung, sonst kommen die Leute nicht.
Das ist schon erfindlich.
Unzufriedenheit, die eine dreht an der Spaßschraube.
Unten bist du, ne?
Muss ich mir das Ding hier im Mund stecken? Sei er zufrieden?
Wo üben wir noch? Es ist ja der erste Abend. Vielleicht kriegt er den Hallen da raus.
Dann geht das bis angenehmer. Sehr
wertvoll. Der eine dreht an der Spaßschraube
und ist frustriert. Der andere klotzt dran bei der Arbeit und sehnt sich danach, dass er Anerkennung bekommt und hat das auch, aber weiß dann auch
nicht, ob das schon alles ist.
Manchmal denke ich mir, ich würde gerne Leute, die in unserem Klima, in unserem Lebensbereich unzufrieden sind und
eigentlich sehen, dass noch mehr haben und denken, was kann es ja nicht
gewesen sein. Manchmal habe ich gedacht, eine gute Therapie wäre, die so richtig zu konfrontieren, richtig reinzustecken in das Elend anderer Leute. Vor vergangene Woche besuchte ich eine Freundin, Gemeinde in Kroatien und in Bosnien. Und da war ich in einem Flüchtlingslager in Bosnien im Norden von Kroatien. Und das ist eine alte Kaserne, wo die Flüchtlinge jetzt seit im Land geflohen sind. Wissen wir, wie furchtbar das war im Balkan und bis heute viele vergessen und die Probleme sind völlig ungelöst und dann unsägliche Verhältnisse zum Teil immer noch in diesen Zimmern, wo Leute auf den engsten Räumen miteinander lebten. Ich fühlte mich ganz schrecklich erinnert an die Zeit, als ich als kleines Kind mit meiner Mutter so 45, 46 nach Ausbombung irgendwo unterschlüpfen musste, 10, 12 Personen in einem Raum lebten. Das war aber dort 10 Jahre schon so. Wie eine Frau von mir, die versuchte sich irgendwie so über Wasser zu halten, auch mental über Wasser zu halten, wie sehr schöne Häkeleien machte, so Decken und verkaufte. Aber sie war total verzweifelt. Der Mann war inzwischen gestorben, sie wollte zurück in ihr Haus, da waren andere drin, also die Bosnien aus Kroatien darum. Es gab niemanden, der ihr geholfen hat. Sie hielt es einfach nicht mehr aus. Ich habe manchmal gedacht, ich würde gerne manchen, der eigentlich alles hat und wahrscheinlich gute Verhältnisse hat und doch frustriert ist und unzufrieden ist und sagt, das kann es doch nicht gewesen sein, der noch eine Woche einsperren in eine solche Situation. Das muss wenig cool sein. Oder die, ich sag, war in den zerschossenen Häusern, in den Bergen von Sarajevo, Ruinen und hunderte von Roma sind eingezogen in diese Ruinen. Ein Freund, ein promovierter Ingenieur aus Aachen, der ein brennendes Herz hat für die Roma, arbeitet dort mit seiner Familie nach Sarajevo gegangen und besucht sie und hat Kontakt, er nahm mich mit dorthin.
einen unsäglichen Dreck und Trümmer, wo du gucken musst, wo du hin. Und dann kamen sie aus den Kellerlöchern und dachte, kann doch keiner leben. Junge Leute, die zum Teil drei Sprachen sprechen, weil sie natürlich Roma durch ganz Europa gezogen sind. Unsäglichen Lebensbedingungen. In solchen Kontrasterfahrungen wird man plötzlich hier unendlich dankbar. Manchmal habe ich gedacht, solche Erfahrungen müssten wir einander vermitteln, aber das funktioniert nicht. Wenn man es mal sieht, aber wer kann es schon sehen, dann hilft es eine Zeit lang, aber das Erzählen reicht natürlich alles überhaupt nicht. Der Hauptbereich, in dem die Unzufriedenheit grassiert und den Spaß verdirbt, ich meine, das mit dem Spaß ist natürlich auch ein bisschen eine Mentalitätsfrage. Es ist nicht, dass wir das hier heute überdrehen. Es gibt halt Leute, die von ihrem Typ die Mundwinkel ein bisschen mehr nach oben haben und andere haben sie vom Typ her einfach mal nach unten. Da kann passieren, was will. Die gucken immer so grummig und es gibt auch Christen, die so sind. Nicht? Die haben eben eine tiefe Rolle, die ist so tief im Keller, dass sie selbst noch nicht entdeckt haben. Nicht? Oder eine höhere Freude, gibt es ja auch angeblich, das ist so eine, wo man nicht drankommt. Also jedenfalls irgendwie so eine, die so im Leben sich widerspiegelt, ist ganz schwer zu finden. Ein bisschen ist es natürlich auch eine Mentalität und eine Persönlichkeitsfrage. Manche haben wirklich einfach so von ihrer natürlichen, von ihrer geschöpflichen Seite her ein Naturell, dass sie selbst unter schwierigeren Verhältnissen die Dinge heiter nehmen können. Das ist nun wirklich keine Tugend, das ist ja nicht moralisch zu bewerten. Die sind keine besseren Menschen als andere, sind einfach besser, glücklicher ausgestattet. Und manche haben ein bisschen depressive Seelenlage und manche haben ja wirklich auch schwer mit zu kämpfen. Und da können die Dinge noch so fröhlich sein, sie sehen immer das Negative. Manche schütteln über jeder Suppe so lange den Kopf, bis die Haare reinfallen, die sie drin finden wollen. Ne? Und sie finden auch in jedem Hahn, in jeder Suppe Nahrung. In jedem Hahn eine Suppe.
Dabei leben wir in einer Zeit, in der tatsächlich objektiv so viel Grund zum Spaß, auch nicht nur zum Oberflächlichen.
Also ich eigne mich nicht so gut, den Spaß schlecht zu machen. Ich finde, es wird viel zu wenig gelacht in dieser Welt und ist schon 5 Minuten Lachen ersetzt ein Ei. Ich kann überhaupt keine Witze erzählen, deshalb will ich Ihnen keinen erzählen, aber ich habe eine diebische Freude an Leuten, die das so wie der Arno können oder sowas. Nicht? Dann kann ich Tränen lachen und es schmerzen mich alle Knochen. Also das finde ich sowas wie schön.
Also deshalb finden Sie mich, ich kann nicht moralisch negativ über Spaß reden, sicher, ob das oberflächlich oder nicht oberflächlich ist. Jedes Mal, wenn man mal lachen, da gibt es so viel zu heulen in dieser Welt und so viel Traurigkeiten. Also ich freue mich über jeden, der mal Grund zum Lachen hat. Aber wir sehen uns ja natürlich, das weiß auch jeder, da will ich jetzt gar nicht mehr vertiefen, wir sehen uns natürlich nach etwas, was Fundament hat, was tiefer geht in unser Leben, was auch stabiler ist, was nicht nur ein Witz über Lachen ist, was auch trägt, wenn man mal Zahnschmerzen hat und wenn es einmal nicht so gut geht, also eine tiefere Grundströmung der Freude im Leben, das wäre schon, was wir gebrauchen könnten. Eigentlich objektiv ist es so, dass heute unsere Zeit die günstigsten Voraussetzungen aller Zeiten dazu bietet. Denn es ist wahrscheinlich, das ist keine Übertreibung, dass noch nie eine Generation von Menschen gelebt hat, mindestens muss man das für Europa sagen, die sich so viele Wünsche so schnell erfüllen kann. Wenn Sie nur mal das Essen betrachten, da haben Sie Kiwis im Kühlschrank liegen, ja, die wachsen in Australien, Neuseeland. Wie kommen Sie dazu, Kiwis zu essen und zu allen Jahreszeiten, das hat man einfach so. Und wo wir überall hinreisen, wenn der Goethe nach Italien gereist ist, da hat er gleich Literatur daraus gemacht. Jeder, der von uns nach Italien gefahren wäre, würde Literatur machen. Der ganze Schwarzwald wäre schon abgeholzt und müssten Bücher produziert werden, könnte kein Mensch mehr alles lesen. Ne? Es ist unglaublich, was heute jeder so reisen kann, und die meisten reisen, wenn man das Leuten von vor 150 Jahren erzählen würde. Das ist unmöglich, das ist das Privileg von ganz wenigen wohlhabenden Ausnahmeleuten gewesen, was heute massenweise ist.
reichsten Leute von damals haben sich träumen können, dass man mal nach Kenia jettet oder da auf die Malediven oder wer weiß wohin und so. Oder nach Mallorca. Bei Mallorca fällt mir ein, da sollte mir so eine Putzi wollte eine Frau, ein Mädchen beibringen, dass die Oma gestorben war und das war so alles geschmerzt und dann sagte sie, ja, das ist die Oma da hingegangen, wo wir alle einmal hingegangen sind. Mädchen, wie ist sie nach Mallorca gefahren? Natürlich alles ganz bitter. Ich sage, die objektiven Bedingungen sind heute so gut wie nie zuvor. Man nennt die Zeit oder einen Versuch, unsere Zeit zu beschreiben. Es gibt ja immer so Modelle, die stimmen da nie so ganz, aber sind ganz hilfreich mal, um zu sagen, was ist typisch für unsere Zeit. Ein Modell zur Beschreibung unserer Zeit nennt man nach der Erfindung eines Soziologieprofessors, der heute in St. Gallen lehrt, in Peter Groß, nennt man das die Multi-Optionsgesellschaft. Er sagt, das ist eine Gesellschaft, in der die Handlungsmöglichkeiten, die Wahlmöglichkeiten zum Handeln riesengroß sind und immer größer werden. Also man kann immer mehr verschiedene Sachen kaufen, man kann zu verschiedenen Zielen reisen, auch in Lebensstilen. Es gibt alle Möglichkeiten und das entwickelt sich eigentlich permanent weiter. Es werden dauernd neue Produkte, neue Ideen entwickelt. Das Wachstum geht weiter. Und die Ansprüche der Menschen, eine größere Teilhabe an diesen Möglichkeiten zu haben, wächst mit. Das ist eigentlich toll. Und viele, die auf der Erfolgsseite des Lebens stehen, die genießen diese Wahnsinnsfreiheit zu wählen. Und nun beschreibt Peter Groß, was das bedeutet für unsere Gesellschaft. Er sagt, eigentlich gibt es gar keine Grenze. Er sagt, wir leben im Mehrfieber. Es muss schneller gehen, also man hat eine Armbanduhr, die hat eine Druckfestigkeit, da kann man 500 Meter tief ins Meer tauchen, was natürlich ganz wichtig ist für unsere Armbanduhr, weil wir, jeder Mensch bewegt sich eigentlich permanent 500 Meter unter dem Meer. Deshalb, was machst du, wenn du nicht so eine Uhr hast? Nicht? Das ist unglaublich. Hundertstel von Sekunden genau werden angezeigt. Und das ist alles ganz unbedingt lebensnotwendig. Es ist natürlich überhaupt nicht, aber trotzdem wird es geschaffen. Und man überlegt, ob man es kann. Ich meine, in der modernen Informationstechnologie ist das so. Ich meine, unser Alter fängt dann an, mit so einem Notebook zu arbeiten und so. Und dann ärgerst du dich schwarz, dann hast du die eine Kiste, kaum ist das ein bisschen weit, hast du einen Schock in der Hand, weil es gibt schon wieder viel Schnelleres, viel Besseres und die Software ist anders und dann hast du gerade mit Windows 98 bist du gerade zurechtgekommen und dann reicht das wieder nicht und dann musst du aus Word 2000 gehen und es wird dauernd Neues erfunden, Verbessertes erfunden und du brauchst also, der Bedarf wird dauernd angeheizt. Das ist auf der einen Seite toll, man verdient ja auch daran, man lebt ja auch, ist ja auch nicht schlimm. Auf der anderen Seite hat das einen interessanten Nebeneffekt, der nicht so erfreulich ist. Peter Groß sagt, es gibt so etwas wie Optionsparalyse, nennt man das. Also Lähmung angesichts der vielen Wahlmöglichkeiten. Es gibt so viel, dass ich mich gar nicht entscheiden kann, was soll ich denn jetzt nehmen? Wenn ich eins nehme, oder wenn ich eins tue, entscheide ich mich ja gegen so und so viele andere Sachen. Aber es könnte ja sein, dass genau die Sachen, die ich jetzt nicht nehme, das Entscheidende wäre. Und wenn ich jetzt verpasse, verpasse ich im Grunde das Glück meines Lebens. Da gibt es natürlich bei bestimmten Bereichen wieder Möglichkeiten, ich kann wenigstens was aufzeichnen. Die Industrie, etwas aufzuzeichnen, lebt jetzt davon. Dann kann ich also wenigstens so und so viele Fernsehprogramme, ich kann ja nicht 32 auf einmal sehen, ich kann ein paar davon aufzeichnen und möglicherweise später sehen, kann ich zwar auch nicht, aber im Prinzip habe ich theoretisch mir die Wahlmöglichkeit, das auch noch zu sehen, dass ich die gleichzeitig sehen kann. Ich meine, manche können das. Frauen sind ein bisschen unterentwickelt, das muss ich sagen. Aber wir Männer können das. Na, ich meine, das wird uns oft ja vorgeworfen. Das wird uns auch vorgeworfen, dass wir zapp. Meine Frau hasst das auch mit dem Fest. Ich kann das hervorragend. Meine beiden Söhne können das hervorragend. Meine Tochter hat keinen Spaß dran. Meine Frau hat keinen Spaß dran. Ich weiß gar nicht, was los ist. Aber wir Männer lieben das in Affenzahn, 32 Kanäle rauf und runter. Und wir haben die Fähigkeit, Sie glauben das oder nicht, alles irgendwie doch gleichzeitig aufzunehmen. Das ist einfach eine Lebensnotwendigkeit zu überleben in der Multi-Optionsgesellschaft. Es gibt eben so viel und wir wollen das Leben in seiner Fülle. Und wer da nicht anständig zacken kann, und da braucht man schon ein ziemlich gelenkigen Daumen, der ist nicht lebenstüchtig. Manche Frauen erziehen immer noch ihre Männer, dass man ein Programm anguckt. Und meine sagt immer, ich sollte vorher ins Zeitungsprogramm gucken, um auszusuchen, welches Programm denn ich gucken werde. Ich sage, das kann ich doch auch so durchkommen. Das ist aber bei Ihnen sicher zu Hause ganz anders. Na, ich stelle fest, es gibt da so ein paar Parallelen. Wir machen uns immer heimlich Spaß bei solchen Sachen. Also, ohne Spaß geredet, die Situation, in der wir sind, ist prekär, weil wir eigentlich alle Chancen hätten, ein Leben mit großer Freude und Riesenspaß zu haben, eine Erfüllung. Wunscherfüllung ist doch schließlich Befriedigung. Aber dann stellen wir fest, dass wir mit dem nicht zurechtkommen. Und je größer die Wahlmöglichkeiten werden, desto größer der Druck auf unserem Leben. Der Druck hat zwei Ursachen. Der Druck aus Zeitgründen. Peter Groß ist hochinteressant. Er ist erklärtermaßen kein Christ. Er gehörte mal zur katholischen Kirche, hat sich aber distanziert davon. Aber man spürt ihm an, wie viel er von dieser christlichen Tradition, zu der er mal gehörte, gelernt hat. Und er sagt, das ist in Europa tatsächlich so. Wir haben dieses Problem heute, weil wir die Ewigkeit verloren haben. Es gibt keine Chance mehr für den modernen Menschen, gelassen Dinge auszulassen, weil die kriegen wir später in Gottes neuer Welt. Es gibt keinen Himmel für uns. Das Leben, die Weltzeit schrumpft zusammen auf unsere Lebenszeit. Und das heißt, da ich nicht weiß, wie lange die läuft, muss ich alles tun, um in dieser kurzen Lebenszeit, die ich habe, so viel wie irgendwie mitzubekommen. Und jetzt kommt noch eins dazu, was zusätzlich Druck macht. Wir leben in einer Zeit der Freiheit des Einzelnen. Individualisierung, Individualismus nennt man diese Entwicklung. Das ist ein ganz großer Triumph, wir schätzen das alle. Niemand von uns möchte, dass zurück in eine Zeit, in der der Großvater, der Vater oder irgendein Onkel den Ehepartner für einen aussucht, wie das ja zwei Drittel der Menschheit heute noch erlebt und in unserer Geschichte natürlich überall war. Wir genießen das alle, dass wir das selber gucken, indem wir uns verlieben, ob das nur erfolgreich ist oder weniger erfolgreich, kann man darüber streiten. Jede dritte Ehe in Deutschland wird geschieden, es geht also nicht unbedingt gut, was wir da selbst gewählt haben, aber nichtsdestoweniger trotzdem mögen das doch, diese Freiheit zur Entscheidung. Aber wir müssen auch wählen. Die Zeiten sind vorbei, wo in manchen Dörfern, mag das vielleicht noch etwas anders sein, aber ich stelle fest, dass die Dörfer immer mehr wie die Stadt wird. Das macht halt das Fernsehen auch so, das passt sich immer mehr an. Es ist so, jeder lebt sein eigenes Leben. Das heißt, es ist gar nichts vorgegeben, ein beruflicher Werdegang ist nicht mehr fest, wenn man dort lebt und in der Familie aufgewachsen ist, wird man jetzt das, das ist automatisch so, das ist überhaupt nicht mehr automatisch so. Das ist eine große Freiheit, aber es ist auch eine große Unsicherheit. Jetzt ist der Druck, jeder Einzelne muss sein Leben selber wählen. Und wenn es schief geht, ist das auch selber gewesen. Das nimmt ihm keiner ab. Früher musste man nur jeder seinen eigenen Tod sterben, heute muss auch jeder sein eigenes Leben leben. Das schützt einen niemand. Dazu ist man nicht nur befreit, sondern auch verflucht, je nachdem, wie man es erlebt. Die Sieger, die da erfolgreich sind in den Phasen, wo sie erfolgreich sind, die sehen ganz fit aus, aber die Verlierer, die nicht zurechtkommen mit der Unübersichtlichkeit, die depressiv und verrückt werden, gelähmt werden, in Panik geraten und, und wie gelähmt sind dabei, weil sie so total unsicher sind, unzufrieden sind, weil sie sagen, das war's nicht. Und wenn sie etwas haben, was eigentlich ganz toll ist, dann machen sie den Kopf darüber, dass sie noch was anderes hätten haben können, was eigentlich viel besser gewesen wäre, aber das haben sie jetzt leider nicht und vielleicht wäre es doch gewesen. Ja, da wärst du krank im Kopf. Die Sache ist im Grunde das Problem so, wenn du ein Fass ohne Boden hast, dann kannst du das nicht füllen dadurch, dass du mehr reinschmeißt. Es ist mit mehr nicht zu lösen. Ich denke jetzt gar nicht nur an materielle Dinge, sondern die wesentlichsten Fragen sind ja Beziehungsfragen. Gelingende Beziehungen, das ist uns ja allen klar, sind das Entscheidende im Leben. So dumm ist ja einer alleine gar nicht, dass er nicht bald merkt, dass die materiellen Dinge es noch nicht sind, wenn es nicht auch gelingende Beziehungen, Vertrauens- und Liebesbeziehungen gibt. Heute Morgen hatte ich ein Gespräch mit einem Ehepaar, da sagt die Frau, relativ junge Frau, also aus meinem hohen Alter, da sind natürlich fast alle junge Frauen, aber die war vielleicht so gut 30 und sagte, meine Schwester, die hat jetzt ihren Mann in die Wüste geschickt. Sagt, das ist also ganz wie verrückt. Die ist reich und intelligent und die braucht ja nicht zur Versorgung. Die haben total drauf gesetzt. Ich meine, das Leben muss, ich will mich selbst verwirklichen. Wozu brauchst du einen Mann? Der stört doch nur. Der stört doch nur. Das heißt, die Unzufriedenheit, die Sehnsucht, die sagt, ich brauche mehr in den Beziehungen. Die haben doch auch mal geheiratet, weil sie dachten, das wäre der Himmel auf Erden. Und nach 3, 4, 5 Jahren, da stand ihnen das oberkante Unterlippe und hat sie in die Wüste geschickt. Er hat gesagt, du, die Frau, ich will hier nicht, du. Das kann es nicht gewesen sein, mit dir hier so rumzusitzen. Andere Beziehungen, tiefere Beziehungen, mehr, in jeder Hinsicht gilt das, mehr muss es sein. Und so irgendwie warten wir dann doch aufs große Los, das ist ja unglaublich, auch typisch für unsere Zeit, wie viele Fernsehshows jetzt laufen, wie man 1 Million gewinnen kann, 100.000 gewinnen kann, wie viele Lotterien und so, die Fernsehwerbung dauernd, also man hat den Eindruck, dauernd werden Leute Millionäre, ohne dass man was dazu tut, nur weil man da so merkwürdigerweise. Ich kenne meine Leute, die gerade eine Miete wieder gekauft haben, aber irgendwie werden dauernd Leute Millionäre. Das ist wie, ich habe auch schon oft davon geträumt, meine Güte, was ich damit machen könnte. Die Jugendarbeitsprobleme und ich denke an die, was alles, was mir Kopfschmerzen macht, in neuen Bundesländern mit jungen Leuten zu. Mensch, habe ich gesagt, wäre doch nicht schlecht, wenn ich mal so einen Jackpot knacken könnte und 26 Millionen abkassieren. Ich wüsste schon, was ich mit machte. Ich würde hier nicht in Rolls-Royce verpulvern. Irgendwie träumt man doch dann so von der Million, vom großen Los. Und so schlecht ist die Sehnsucht offensichtlich nicht. Schlage ich meine Bibel auf, lese ich, was Jesus dazu sagt. Und er sagte, das mit der Million, das ist gar nicht übel. Denn, so lesen wir im Matthäus-Evangelium, das ist das erste der Berichte, die uns darstellen, wie Jesus gelebt hat und was er gesagt hat und wie er gestorben und auferstanden ist. Matthäus berichtet das, da sagt er das Himmelreich, also damit beschreibt er Juden, nahmen oft den Namen Gottes nicht in den Mund aus Scheu, ihn zu missbrauchen und deshalb sprachen sie von den Himmeln, wenn sie von der Herrschaft Gottes sprechen wollten. Und so redet als frommer Jude Matthäus und sagt, das Reich, die Herrschaft der Himmel, also die Wirkung, das Wirkung, der Wirkungsbereich, der Herrschaftsbereich Gottes, gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand. Wie fand er den? Möglicherweise war der beauftragt und angestellt, so als Tagelöhner, Gelegenheitsarbeiter, weiß das nicht so ganz genau, wie Jesus sich das vorgestellt hatte, und hatte die Aufgabe genommen, ein Feld einen Acker umzupflügen. Ich habe bei Bethlehem Bejala gelebt, ein Jahr lang, vor vielen Jahren, und ich habe das gesehen, wie bis heute wird in Israel, alles diese Bauern pflügen so, ein Holzpflug, reißt den Boden auf. Und der geht dann mit seinem Rind da durch oder seinem Esel und diesem Flur und reißt ihn auf und dann bleibt das hängen. Nun ist das nichts Besonderes, das gibt viele Steine und passiert schon und der denkt, das ist Stein, da musste man gucken, was da unten ist, ob man das weg rausholen muss oder ob man das sowieso nicht dran kann. Was dieser Fels ist und wie er da so dran hackt und draufschlägt, da klingt ihm das merkwürdig hölzern und hohl. Dann schaut er die Erde zur Seite. Was für eine Kiste, ist doch kein Stein. Dann gräbt er darum frei und sagt, der Bart, das ist eine Kiste. Da hat er mir eine Kiste vergraben. Geht er rein, geht tiefer, holt die Kiste raus, bricht die sogar auf und kriegt einen Schlag. Traut sein Augen nicht eine riesen Reichtum, was der Henker der ihn vergraben hat. Denkt, das mache ich damit. Schnitzohr, wie er ist, macht er die Kiste wieder zu, alles wieder schön, pflügt den Acker ordentlich zu Ende, ne? Gleichmäßig sieht zu, dass das alles ein bisschen, keiner sieht, sieht alles gleichmäßig aus, so direkt. Dann sagt er, meine Güte, das mache ich nicht, die kommen ja nicht Acker. Und der kriegt feuchte Hände und der Fieber, der kann nicht schlafen. Der kann immer alle Not, ein Ende, wenn ich an diesen Acker komme. Dann sagt er, alles, was ich habe, kratze ich zusammen. Und Leute denken, das ist ja verrückt. Was macht er? Und er versucht mit dem Bauern, für den er gearbeitet hat, zu fahren und sagt, ich möchte mich aber selbstständig machen, mit abhängiger Arbeit. Könnten Sie mir nicht ein bisschen Hilfe geben, so ein Startkapital dafür? Ich bin wirklich bereit, ich zahle also dafür. Aber so diesen Acker, da würde ich mit anfangen. Ist ja nicht der beste, ist ja nicht so riesengroß. Kann man, aber ist ein Anfang, ist gemacht. Also ich möchte einfach was. Der denkt, das ist ja wirklich ja toll, wenn einer so unternehmerisch denkt und nach vorne will und Verantwortung übernimmt. Und du sagst, na gut, aber einen Preis hat es doch. Ich habe auch nichts zu verschenken, muss ja eine Familie ernähren, aber... Ich kann das verschmerzen und sie werden sich handelseinig, haben wirklich die letzten Schekel zusammengekratzt, um diesen Acker bezahlen zu können. Bezahlt den und dann, mit, als die Urkunde unterschrieben ist und wirklich das Seins ist, da geht er mit klopfendem Herzen, alleine natürlich, alleine in der Dämmerung abends, damit er nicht zu viele miterleben, geht er hin und guckt nochmal, wo war denn die Stelle? Und als es da dunkel geworden ist, da gräbt er noch einmal und gräbt es raus und holt die Kiste raus, den Schatz. Und sagt Jesus, das Himmelreich, die Herrschaft Gottes gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Erstmal geheimlich und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte. Und kaufte den Acker. Das ist die Sache mit der Million. Da sagt Jesus, gut, aber es geht mir nicht um die Million, sondern es geht mir um Gottes Herrschaft. Das ist die Entdeckung der großen Freude, die die totale, die begeisterte Investition des ganzen Lebens rechtfertigt. Was soll ich mir denn darunter vorstellen? Wieso soll Gottes Herrschaft für mich eine solche Bedeutung haben? Hand aufs Herz. Wenn Sie heute die Möglichkeit halten, irgendwo eine Million, die würden genauso wie ich sagen, da tue ich aber Gutes damit oder so. Das wäre was Reales. Und heute biete ich Ihnen an, dass Sie Gottes Herrschaft ausgraben können, für sich gewinnen können als ihr Eigentum. Sie versuchen was zu erklären, was das ist und was Jesus darunter versteht, damit sie sich ein Urteil bilden können, ob eigentlich diese Yacht nach diesem Kapital sich lohnt oder ob das irgendwas Abgehobenes ist für ein paar Exoten, die solche merkwürdigen Sachen wertschätzen. Nun, Herrschaft Gottes bedeutet, er ist der Schöpfer. Und unter seinem Einfluss zu sein, bedeutet ja nicht nur in einer unglaublichen, schützenden Macht zu sein, sondern auch Anschluss zu haben an eine Kraft, die voller schöpferischer Fähigkeiten ist. Kreativität ist ein Sehnsuchtswort unserer Zeit, ist das nur Fremdwort, lateinisch übersetzt, schöpferische Kraft. Aber das war doch, warst doch du mit dem, in alten Zeiten, nicht?
Mit dem Andreas, nicht?
Wie das, ohne den Schöpfer ist das Geschöpf bald erschöpft. Warst du? Ein schönes Lied,
habe ich so Erinnerung,
als ich jung war, haben die das gesungen. Ohne den Schöpfer ist das Geschöpf bald erschöpft. Unsere Sehnsucht ist doch nicht nur, dass ich irgendwo was konsumiere, sondern ich möchte doch Leben gestalten. Das soll eine Kraft sein, dass ich etwas schaffe, das Sinn macht, das mir Freude macht, dass etwas wächst, das Leben blüht, dass eine Familie sich entfalten kann, dass ich wissenschaftlich etwas tun kann, dass ich unternehmerisch etwas gestalten kann, dass ein Ingenieur etwas konstruieren kann, was Sinn macht, dass eine Lehrerin pädagogisch etwas tun kann, wo sie merkt, da blühen Menschen drüber auf, das fördert sie, das richtet sie innerlich auf. Es gibt doch in allen Feldern des Lebens diese Sehnsucht, etwas Schöpferisches tun zu können. Und das heißt, unter der Herrschaft Gottes heißt, ganz in der Nähe dessen zu sein, der diese unglaubliche Welt geschaffen hat, 6 Milliarden Menschen. Und es gibt nicht zwei, die gleich sind, den Schwachsinn und die Stupidität des Klonens und erfüllen wir. Den Ehrgeiz, Dinge zu machen, die genauso sind wie die anderen, gibt es in Gottes Schöpfung so kaum. Gott ist original und er schafft Originale, ist kreativ. Die schöpferische Vielfalt, diese Welt, in der Natur lesen wir es ab, in der Vielfalt der Menschen. Ja, die Menschen sind merkwürdig, nicht wahr? Sie haben Angst vor Fremden und anderen. Wir mögen immer, dass die Leute genauso sind wie wir, genauso riechen wie wir, genau das gleiche essen wie wir, genau das gleiche denken. Die Monotonie, die Einfallslosigkeit ist unsere Erfindung. Gott aber ist ein Gott der schöpferischen Vielfalt. Das heißt, Gottes Herrschaft heißt, teilzuhaben an diesen Kräften des schöpferischen Lebens, dieser Kraft, diesem Überblick. Er hat die Welt geschaffen, Raum und Zeit ist total unter seiner Kontrolle, das Universum, das wir noch nicht einmal angefangen haben zu verstehen in seinen Ausmaßen, ist total in seinem Blick. Von Ewigkeit zu Ewigkeit, das heißt seine Entscheidung, er kann Schwerpunkte setzen, er weiß, wir wollen planen und wir wissen nicht, ob wir morgen noch atmen können. Ich mache Strategien und ich weiß nicht, ob ich morgen noch so gesund bin, dass ich mich an meinen eigenen Namen erinnere. Er hat den Überblick. Nahe bei Gott zu sein, unter seinem Einfluss, unter seiner Regie bedeutet, nach seinen Wegweisungen leben zu können. Das heißt, nach Lebensregieanweisungen leben zu dürfen, die Übersicht haben, die Durchblick haben, die vom Ziel her gedacht sind. Er weiß, was seiner Schöpfung gut tut, teilzuhaben an dieser abgrundtiefen Weisheit Gottes. Und dann zu spüren, was das heißt, ihn zum Vater zu haben. Unser Vater im Himmel lehrt Jesus und sagt, ermöglicht er uns zu binden. Ich verbinde euch mit ihm. Ich bin gekommen, um zu verbinden, was getrennt war, die Kluft zu überbrücken, alles, was ihr zerrissen habt, wieder zu verbinden, euch ganz nah ranzubringen, an den, der euch eigentlich so unendlich fern ist. Und zu wissen, ich bin nicht irgendein Dreck, sondern ich bin eine Kostbarkeit. Die Haare auf eurem Haupt, sagt Jesus, sind alle gezählt. Wenn so Spatzen am Himmel fallen, der Vater im Himmel sieht, wie viel mehr seid ihr, sagt ihr, als die Sterne. Zu wissen, ich bin Gott so wichtig, dass sie meine Tränen schmerzen. Was hat mich das getröstet? Ich habe in meinem Leben so viel Kummer gehabt, den ich mit kaum einem Menschen teilen konnte. Was hat das meine wunde Seele getröstet? Dass nicht eine meiner Tränen bei ihm übersehen war. Das macht man in seinem kleinen Gehirn gar nicht zu denken, was Jesus in der Heiligen Schrift und Jesus sagt, du darfst das glauben, du darfst das glauben. Wie wichtig bist du Gott? Und ja, alle Welt sagen würde, ach, kommt auf die nicht an. Menschen macht man weg, entsorgt man, es gibt eh zu viel. Nein, du bist einzigartig kostbar. Das ist eine unverlierbare Würde. So klein du bist, so alt du bist, so schwach du bist. Eine Kostbarkeit in Gottes Augen, der seiner Fürsorge. Oder seiner Regie. Gottes Herrscher. Und dann nicht als Einzelner nur, sondern in der Familie Gottes verbunden. Jesus sagt, im Leib des Christus, er sagt es noch drastischer, dass du verbunden bist wie Organe in einem Körper mit anderen, die auch Christus ihr Leben verdanken. So möchte er, dass wir leben mit der Erfahrung. Arno hat das vorhin
in seiner Lebensgeschichte in einer Weise gesagt, wie man das Wasser nicht mehr sagen kann. Ne? Die Erfahrung zu machen, Leute lassen dich nicht zum Feind werden. Sie sagen, wir lassen uns durch dein mieses Verhalten nicht dazu zwingen, dich aufzugeben, dich nicht mehr wertzuschätzen und zu lieben. Wo gibt's das denn? Das ist Gottes Herrschaft. Menschen werden angesteckt von der Liebe Gottes, die sie wertschätzt. Und sie lernen es darunter, andere so anzusehen, wie Gott sie angesehen hat, und ihnen etwas von dieser Wertschätzung, anderen diese Wertschätzung weiterzugeben. Und das über gesunden Menschen. Das ist anfangsweise, was wir tun. Das ist ganz anders als bei Gott noch. Er ist vollkommen, wir nicht. Aber etwas darf hier und da spürbar werden, was wir weitergeben, was wir erfahren haben. Und dann diese Leben mit Perspektiven, wo wir doch alle ein Brett vom Kopf haben. Ich meine, nur dürfte ich nicht intelligenzmäßig, sondern einfach von der Zeit her. Die Todeswand ist undurchdringbar, wir wissen die Zukunft nicht. Und dann leben zu dürfen mit der Auferstehungsperspektive, so wahr der Herr auferstanden ist, hat der Tod das letzte Wort nicht. Was für ein Sieg. Was für ein Sieg. Das ist Leben unter der Herrschaft Gottes. So. Und jetzt sagt Jesus, so verhält sich das mit der Herrschaft Gottes, wie jemand, der ja nur in seinem Alltag mal so pflichtgemäßen Acker umflücht und dabei plötzlich nichts ahnen. Ich weiß ja nicht, warum Sie heute Abend hergekommen sind und was Sie erwartet haben. Hängen bleibt mit seinem Fluch oder seinem Fuß oder wie auch immer an einem Schatz, der riesengroß ist. So, das ist in der Regel, wir wissen nicht, was wir finden. Wir wissen ja noch nicht mehr, was wir suchen. Wie sollen wir auch wissen, was wir suchen sollen? Da wir so abgeschnitten sind von den schöpferischen Kräften Gottes und seinem Durchblick, das ist unsere Situation, getrennt von ihm. Sünde nennt die Bibel das. Getrennt von ihm, der Quelle des. Und dann stößt an einem solchen Abend plötzlich unser Fuß an diesen Schatz. Dass mein Leben, wo ich suche und ich möchte doch glücklich werden und ich möchte doch in meinen Beziehungen befriedigen und im Beruf und in der Familie und überall und mit dem Geld und wo man hinguckt, mehr möchte ich haben. Du, solange dein Fass keinen Boden hat, kannst du reinschütten, was du willst, es wird alles unten rausfallen. Es braucht einen neuen Boden, es braucht eine neue Konstruktion. Hineingenommen in Gottes Herrschaft. So, und dann sagt Jesus in der Bergpredigt, in seiner berühmten Regierungserklärung, da sagt er, deshalb strebt richtig euer Augenmerk, eure Willensrichtung, eure Lebensrichtung zuerst nach Gottes Herrschaft und dass er da reinpasst, dass ihr dem entspricht und gerecht werdet. Dann wird euch alles, was ihr zum Leben braucht, zufallen. Die Fülle des Lebens hat vorher von Essen und von Kleidung und von dem, was das Leben schön macht, gesprochen. Er hat gesagt, wer die Prioritäten richtig setzt, wer wichtig und unwichtig unterscheiden kann, der weiß, die Leidenschaft für Gottes Herrschaft, dass er die Nummer eins ist und dass ich teilhabe an seinen Kräften, an seinem Durchblick, an seinen Wegweisen, an seiner Zukunft, an seiner Fürsorge, an seinem Gemeinschaftsleben, in seiner Herrschaft, an seinen Staatsbürgerrechten sozusagen, in seinem Volk. Der wird erleben, dass alles, was zum Leben nötig ist, ihm zufällt, zugegeben wird. Er wird versorgt nach Fürsorge Gottes in seinem Leib. Hat ein Gespräch in einem Hotel bei einer Tagung mit einem interessanten Mann. Und er erzählte mir, suchte das Gespräch mit mir, erzählte mir dann, ich muss Ihnen etwas sagen, ich habe eine ganz interessante Lebenserfahrung gemacht. Er sagte dann, er war aus der Verwandtschaft gekommen und das war alles ganz schwierig gewesen. Dann hatte er den Hof ruiniert fast und dann war die Ehe fast so zerbrochen und in der Familie war es sehr schwierig. Und dann war er umgestiegen und war in Finanzgeschäft eingestiegen. Das war am Anfang auch alles ganz schwierig. Dann hatte er erfahren, dass seine Ehe wieder zurechtkam.
Und dass seine Töchter ihn wieder annehmen, sagten, wir haben heute eine Familie, das ist einfach, ich bin sowas so glücklich. Und es ist auch geschäftlich so gut gegangen, im Augenblick geht es uns wirtschaftlich wirklich hervorragend. Und ich sage, und er sagt, und ich habe Angst. Ich sage, warum? Er sagt, ich habe das unklare Gefühl, das wird nicht immer so weitergehen, das könnte irgendwo aufhören. Und das macht mich so krank. Dann sagte ich ihm, haben Sie schon mal Gott für das, was Sie haben, gedankt? Ich sagte, wieso soll ich danken dafür? Das habe ich alles selber gearbeitet. Ich hatte mit Kirche und Christentum überhaupt nichts am Mut. Wieso sollte ich Gott dafür danken? Ach, sorry. Sie sind doch ein durchschnittlich intelligenter Mensch. Sie sind im Ernst der Meinung, dass Ihnen Ihre Gesundheit und Ihre Klugheit und Ihre Schaffenskraft erhalten geblieben wäre alles Ihre eigene Leistung. Haben Sie schon mal Kollegen erlebt, die neben Ihnen umgefallen sind und wegen irgendeiner Krankheit weg vom Acker waren? Sie haben Ihr Leben geschenkt bekommen, haben sich selber gemacht, mit Ihrem gesunden Körper, mit Ihrem klaren Geist, mit ihren Händen, die zupacken können, aber haben sich selber gemacht. Ich habe nie darüber nachgedacht, das hat wieder Zeit. Ihr Leben ist doch ein Geschenk Gottes. Und er hat sie überschüttet mit Güte. Sie haben mich nach ihm gefragt. Und er hat sie aus dem Dreck gebracht, sie hat ihnen eine Schaffenskraft gegeben, er hat ihnen das gegeben, was viele ersehnen und nicht schaffen, dass Ehen wieder zurechtkommen, dass ihre Kinder gelingen und dass die Beziehungen gut ist, sie sind wirtschaftlich zurechtgekommen, er hat sie mit Güte überschüttet und er klopft permanent bei ihnen an, beschenkt sie und beschenkt sie. Ich sage Ihnen mal ein Wort in der Bibel, das für Sie gilt, habe ich Ihnen gesagt. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Gott hat ihnen das alles geschenkt, dass sie endlich kapieren, dass sie ihr Leben nicht selber machen. Dass sie umkehren und ihm danken für die unverdienten Gaben, die sie geschenkt bekommen haben. Da stehen diese Kerle rum, die vor Tüchtigkeit strotzen und sagen, wozu brauche ich Gott? Da sage ich, das ist überhaupt nicht die Frage. Sie müssen das Denken anfangen. Ein bisschen Verstand sollte man noch haben, wenn man noch tüchtig ist. Und sich klar machen, dass man nichts Entscheidendes von den Voraussetzungen, auf die man aufgebaut hat, selber geschafft hat. Die Arroganz ist das Zeichen der Dummheit. Die meint, ich bin nur mir selbst verantwortlich. Ich sage, kehren Sie um. Und ich sage, Sie werden Folgendes erleben. Sie werden eine neue Haltung, Ihre Angst wird weichen und Sie werden von Dankbarkeit geprägt sein und Ihr Vertrauen wird gestärkt. Sie werden plötzlich merken, ich verdanke mein Leben Gott, ich bin in der Hand dieses Gottes, der mir unerhört viel Gutes getan hat. Erkläre ihnen, wie sie in Jesus diesen Gott kennenlernen können und wie er ihn vergibt, dass sie so gelebt haben ohne ihn. Dafür ist er gestorben. Er verbindet sie mit Gott. Sie dürfen Kind Gottes werden, Vater zu Gott sagen, den sie bisher gar nicht gekannt haben. Und dann dürfen sie ihm vertrauen, dürfen sagen, danke dir, ich habe diese Familie, du hast mir das geschenkt, du hast mir meinen wirtschaftlichen Erfolg geschenkt, du hast mir meine Begabung geschenkt, ich danke dir dafür, ich habe es nicht verdient. Andere haben es nicht, warum habe ich es? Ich danke dir dafür und ich möchte jetzt so verantwortlich leben. Was soll ich tun damit? Wozu hast du mir das Leben geschenkt? Und ich danke dir, dass du für mich sorgst, dass ich mit meiner ganzen Existenz, mit meiner Familie, mit meinem Beruf in deiner Hand bin und was auch immer die Zukunft bringt. Ich bin in der Fürsorge des barmherzigen Vaters. Und dann sage ich, werden sie merken, wie ihr Herz ruhig wird und wie sie sich freuen können über dem, was Gott ihnen an Stärken und Reichen gegeben hat. Und wie sie plötzlich werden, damit anders umgehen lernen, verantwortlicher Tauscher werden, Freude daran haben, an ihrer Familie, an ihrem Beruf, an ihrem Besitz. Und sie werden fragen, wozu, wie kann ich Gott ehren und den Menschen dienen damit. Und dann werden sie eine Gelassenheit bekommen, eine Zuversicht für die Zukunft. Und sagen, habe ich viel, habe ich wenig, habe ich erzählt, wie Paulus das sagt, ich vermag alles. Ich kann Überfluss haben, ich kann Mangel haben, ich vermag das, ich kann das, weil ich zu Christus gehöre und er die Kraft in des Gottes Fürsorge trägt. Und was ist das für ein Leben? Umkehr und Vertrauen. Das ist der Punkt, an dem ich zum Schluss heute Abend Ihnen sagen möchte, wo es drauf ankommt.
Wissen Sie, als Jesus anfing seine Wirksamkeit, hat er seine Botschaft in einem einzigen Satz zusammengefasst. Und diesen einen Satz möchte ich Ihnen heute innerlich sehr nahe bringen. Er sagt, die Herrschaft Gottes ist herbeigekommen. Jawohl. In seiner Person ist der Schöpfer Mensch geworden und der ganze lebensschaffende, Leben rettende, Leben schützende und entwickelnde Einfluss Gottes ist ganz herbeigekommen. In Jesus. In der Person des gekreuzigten und auferstandenen Jesus. So sagt Jesus, dass die Herrschaft Gottes herbeigekommen. Kehrt um und vertraut dem Evangelium, dieser guten Nachricht, dieser rettenden Siegesnachricht. Die ist die Nachricht vom Sieg in unserem Leben. Kehrt um und vertraut dieser guten Nachricht. Ja, das ist heute Abend dran. Weißt du, wo sie bisher gelebt haben, kennen so viele Menschen. Sie haben sich Jahre und gar Jahrzehnte im Umkreis von Kirchen und Gemeinden herumgetrieben und Christentum irgendwie mal ist da nie dagegen, ist ja nicht so anstrengend dagegen zu sein. Aber eigentlich haben sie nie entdeckt, dass es ein unglaublicher Schatz und Reichtum ist. Wo man vor Freude das ganze Leben für verkloppen möchte, um zu sagen, das muss ich haben. Das ist die Fülle des Lebens. Gottes Herrschaft in meinem Leben soll zum Zuge kommen. Gottes Leben. Freude. Selbst unter Atembedingungen. Ja, Jesus sagte, zu gewinnen ist es nur, wenn wir umkehren. Umkehr heißt eine Lebensrichtung, Änderung. Ich sage nicht mehr, ich bin mein eigener Boss. Wir werden die Dinge schon schaukeln, wird schon irgendwie hinkommen, gucken, wie ich mehr kriege.